طيب. Also, und er nahm seinen Weg im Wasser auf wunderliche Weise. Wunderliche Weise, erstens, weil der Fisch tot war. Allah hat ihn lebendig gemacht und ist dann ins Wasser gesprungen. Und ebenso heißt es in den Überlieferungen, dass der Fisch das Wasser auf eine Art und Weise durchbohrt hat, sodass das Wasser an allen Stellen, wo der Fisch geschwommen ist, nicht mehr zusammengeflossen ist. Sodass man sehen konnte, die Spuren, an denen der Fisch geschwommen ist. Das ist die wunderbare oder die wunderliche Art und Weise. Das heißt also, der Fisch ist geschwommen und man konnte nachhaltig noch erkennen, wie der Fisch geschwommen ist. Weil die Stellen, an denen er gewesen ist, ist das Wasser nicht mehr zusammengekommen. Und deswegen heißt es in der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. Und das war die Art und Weise, wie der Fisch seinen Weg im Wasser genommen hat, war für Moses und seinen Burschen eine wunderliche Weise. Aber es muss nicht sein, dass sie es gesehen haben. Also, als der Fisch gerade rausgesprungen ist. Das ist nicht zwingend. Denn nachdem sie zurückgekehrt sind, konnten sie immer noch die Spuren sehen von dem Fisch. Daraufhin sagte Musa alayhi salatu wassalam, ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ. Das ist es, was wir suchten. Vielleicht hatte Josua Angst gehabt, dass Musa ihn tadelt, aber er sagte, nein, das ist genau das, was wir wollten. Du solltest mir sagen, und du hast es mir jetzt gesagt, und deswegen müssen wir jetzt zurückkehren zu der Stelle, an der wir uns ausgeruht hatten, also zum Felsen zurückkehren. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie beim Felsen ankamen, war plötzlich dort ein Mann. Dieser Mann lag und war bedeckt mit einem Tuch, zugedeckt also. Musa sagte zu ihm, Assalamu alaikum, der Friede sei mit dir. Und dieser Diener Allahs, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, heißt Khadir alaihi salam. Heißt Khadir alaihi salam. Khadir, Kha, Bad und Ra. Khadir. Manche sagen Khidr. Ich habe gelesen, dass das auch so überliefert sein soll, aber ich bin nicht über die Quere gekommen. In allen Überlieferungen, die ich gesehen habe, war immer Khadir. Also auf jeden Fall, die meisten haben das so überliefert, Khadir. Dort war Al-Khadir, alayhi salatu wassalam. Das ist der Name von diesem Menschen. Sie trafen einen von unseren Dienern. Warum habe ich da einen unserer Menschen? Weil es eine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten, ob Al-Khadir alayhi salam ein Wali war, das heißt ein nahestehender Allah subhanahu wa ta'ala, einer besonderen auserwählten, rechtschaffenen Diener, oder ob er alayhi salam ein Prophet der Propheten Allahs war. Darüber gibt es eine Meinungsverschiedenheit, über die wir jetzt eigentlich kurz sprechen können. Und zwar, weil es heißt hier in der folgenden Ayah, es gibt Argumente für und dagegen. Man kann sagen, das stärkste Argument dagegen ist zu sagen, dass wir keinen Textbeweis haben, wo es wortwörtlich heißt, er war ein Nabi. Nabi heißt eben ein Prophet. Aber ansonsten, die anderen Beweise weisen eigentlich alle darauf hin, dass er ein Prophet war. Und deswegen, also im Koran heißt es nämlich, einer der Belege ist, dass Allah sagte, sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen. Barmherzigkeit ist offensichtlich hier das Prophetentum. Denn was hat Al-Khadr ausgezeichnet, a.s.? Ihn hat das Wissen ausgezeichnet. Und das Wissen sagte Allah gleich danach. Er sagte, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns aus her gelehrt haben. Also ist das Wissen nicht die Barmherzigkeit, nicht das Gleiche. Und zweitens, ein logischer Beweis ist, dass Musa a.s. nach Wissen gestrebt hat, bei jemandem, der noch mehr Wissen haben sollte als er. Und davon logisch gesehen ist das ein Prophet und nicht ein anderer Mensch. Weil die Propheten, sie bekommen ihr Wissen von Allah Azza wa Jal. Und woher soll dieser Mensch sein Wissen bekommen haben, wenn nicht auch von Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenn es ja mehr sein soll. Und einer der stärksten Beweise natürlich überhaupt, oder es gibt noch mindestens zwei Beweise, einmal die Ereignisse, die stattgefunden haben. Das sind keine Ereignisse von einem Menschen, der besonders intelligent sein muss, um diese Sachen zu machen. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Das hat was zu tun mit Eingebung. Das hat was zu tun mit Wissen, das Allah Azza wa Jal dieser Person gegeben hat. Weil dieses Wissen, was er gehabt hat, kann er nur von Allah gehabt haben. Und das vierte und vielleicht stärkste Argument ist, dass er am Ende der Geschichte nämlich gesagt hat, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Das heißt, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Ich habe das nicht von mir aus gemacht, sondern ich habe das gemacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat mir das gesagt, dass ich das machen soll. Ja? Und außerdem, darin ist auch ein sehr schöner Nutzen. Wir werden nämlich am Ende kurz sprechen über ein paar, ich sag mal, Geschichten, die erzählt werden über Al-Khadr a.s. Und damit man diese Tür vollkommen schließt und nicht die Menschen zu falschem Glauben verleitet, ist es auch nützlich, natürlich ist das nicht der Grund, aber ich sage, es ist nützlich, dass wir daran glauben, dass er ein Prophet war und nicht einfach nur ein rechtschaffener Mensch. Denn manche Menschen leiten gerade von solchen Geschichten dann Dinge ab, an die wir nicht denken, es sei denn, der Satan gibt sie uns ein. طيب. Deswegen sagte Al-Shawkani rahimahullah ta'ala, dass die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten der Meinung waren, dass er ein Prophet war. Und zu ihnen gehörte auch von der heutigen Zeit Muhammad al-Amin rahimahullah ta'ala. Auch wenn, wie gesagt, manche andere Meinung waren, wie As-Sa'di von den heutigen Gelehrten, auch früher. طيب. Und deswegen sagt Ibn Hajar, rahimahullah, وَيَنْبَغِ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ نَبِيًّا لِأَلَّا يَتَذَرَّعَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَفْضَلْ مِنَ النَّبِيِّ. Also Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, er sagte, man sollte glauben, also fast wie Pflicht, ein Muslim sollte unbedingt glauben, dass dieser Mensch ein Prophet war. Damit nämlich die Ahlul Batil sind die abgeirrten Menschen. Damit nämlich die abgeirrten Menschen nicht sich dadurch, damit die abgeirrten Menschen nicht durch diese Geschichte ihre Argumente stärken oder ihre Ansichten beweisen, dass ein Wali besser ist als ein Nabi. Es gibt manche Mubtadi'a, die sagen, ein Wali, ein nahestehender Allahs, ist besser als ein Prophet, als ein Nabi. Und wenn du jetzt das hier sagst, dann hast du ein Argument, also gibst denen ein Argument dazu. Das ist ein, also praktisches Argument, oder praktischer Nutzen, nicht zu glauben, dass er ein Prophet gewesen ist. Aber wie gesagt, die meisten Argumente sprechen dafür. Und wenn jemand sagt, es könnte ja auch eine Art Eingebung sein, so wie Allah subhanahu wa ta'ala der Mutter von Moses eingegeben hat und sie ist trotzdem keine Prophetin und wie Allah subhanahu wa ta'ala den Bienen eingibt und sie sind trotzdem keine Prophetin. Wir sagen, ja, das kann natürlich sein, aber das ist nicht das, wovon man normalerweise ausgeht, wenn man davon redet, dass Allah azza wa jal jemandem etwas eingibt, einem Menschen, und schon gar nicht, wenn es darum geht, dass ein Prophet zu ihm geht, um ihm auch etwas zu lernen, und schon gar nicht, wenn wir wissen, dass in der Zeit von Moses a.s. gab es nicht nur immer nur einen Propheten. Also wir wissen, Moses allein schon, er hat Kontakt gehabt, mindestens, also mit zwei oder drei. Also der eine war sein eigener Bruder, Harun. Und dann Yusha war selbst später ein Prophet, Nummer zwei. Und deswegen Al-Khadr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch ein Prophet gewesen ist. Also es war zu der damaligen Zeit kein seltenes Ereignis, wie es für uns ein seltenes Ereignis ist, einen Propheten zu treffen. Das heißt also 65. Ayah, sie trafen einen von unseren, ich mache jetzt ein bisschen schneller, aber sonst kommen wir mit der Zeit nicht durch. Sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit, also das Prophetentum, von uns aus gegeben hatten oder zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Wissen von uns her gelehrt hatten. Und das heißt, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Und jetzt kommen manche Ajim, nimm es mir nicht übel, also manche Nicht-Araber, die sagen, die teilen jetzt ein und sagen, Allahu Akbar, es gibt hier zwei Arten von Wissen. Einmal das Wissen, Allahu A'lam, wie sie es einteilen, ich meine, interessiert mich auch nicht, wie die Mubtadi'a Wissen einteilen, aber sie sagen, es gibt eine spezielle Form des Wissens und nennen sie Ilm Ladunni. Ilm Ladunni. Weil sie leiten es einfach ab von dem Wort, ja. Ilm min Ladunna, Ladunna heißt einfach von uns her, von unserer Seite her. Ladun heißt einfach Jiha auf Arabisch. Okay? Also min Jihatina. Min Ladunna. Und sie sagen einfach Ilm Ladunni oder Ladunni, ja. Und das hört sich dann natürlich an, als wäre das was ganz Besonderes und was Neues. Dabei ist es nichts Besonderes Neues, es ist einfach Offenbarung, dass Allah Azza wa Jal diesen Menschen gegeben hat. Und zwar Al-Khadr alayhi salatu wassalam. Musa sagte zu ihm, darf ich dir, achso, wir haben noch gesagt, dass Musa sagte zu ihm, Assalamu alaikum, Al-Khadr, in der Belieferung heißt nicht, dass er den Gruß erwiderte, aber davon gehen wir aus. Aber es kann auch sein, dass er ihn wirklich nicht erwidert, weil er war verwundert. Er sagte, وَأَنَّ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ. Also er war vollkommen verblüfft darüber, dass jemand ihm Assalamu alaikum sagt. Er sagt, woher kommt der Salam jetzt plötzlich her? So ungefähr, ja. Weil offensichtlich war er in einem Volk, dass diesen Gruß, da waren sie keine Muslime, oder sie haben den Gruß unterlassen, wie manche Muslime nicht grüßen. Er sagte, Al-Khadr, also wo kommt denn der Salam plötzlich her? Und dann sagte Musa a.s., ich bin Moses. Dann sagte er, der Moses von den Kindern Israels? Er sagte, ja. Daraufhin sagte Musa a.s., darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Und taban, diese Art und Weise, wie er das von seinem zukünftigen Lehrer verlangt hat, ist eine Art und Weise, von der wir uns eine Scheibe abschneiden können. Also er macht das mit höchstem Anstand, spricht er seinen Lehrer an und bittet ihn darum, dass er von ihm etwas doch lernen dürfe. Und hat nicht gesagt, ich bin der Moses von Israels und Allah hat mich zu dir gesandt und du musst mir was beibringen. Und dann darf ich dir folgen, auf dass du, erstmal folgst du ihm, dann kommst du, während du deinem Lehrer folgst, lernst du was von ihm. Und das zeigt natürlich, dass man Wissen erlangt, indem man, wenn möglich ist, seinen Lehrer begleitet, weil dann hat man, dann lernt man auch gleich die Praxis davon. Tayyib. Daraufhin sagte Al-Khadr, alayhi salatu wassalam, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Du wirst es bei mir nicht aushalten können. Das heißt, du wirst bei mir Dinge sehen und hören und erfahren, die für dich unbegreiflich sind. Sie sind für dich zu schwer zu verstehen. Aber ich selbst muss sie durchführen. Es gibt Dinge, die werde ich machen müssen. Du wirst sie aber nicht verstehen können. Du wirst nicht Geduld haben können, das auszuhalten. Daraufhin sagte, und dann sagt er und begründet es auch. Und er sagt auch, wie willst du, und er entschuldigt ihn auch dafür. Er sagt, wie willst du auch aushalten, wovon du keine Kenntnis hast? Wie willst du etwas auch aushalten, wenn du gar nicht verstehst, was dahinter steckt? Du wirst keine Geduld haben mit mir. Er bereitet ihn darauf vor, er lehnt ihn nicht ab, aber er bereitet ihn darauf vor, und das ist auch sinnvoll, dass bevor du jemandem etwas mitteilst, wo du Angst hast, dass er das nicht begreifen werden kann, dass du ihm darauf gefasst machst. Er sagte, Musa alayhi salatu wassalam, achso, daraus lernen wir natürlich, dass je mehr Wissen man hat um die Dinge, desto besser versteht man und desto mehr Geduld hat man damit umzugehen. Ganz einfach, wenn du nicht weißt, dass eine Person, die dich ständig am Stören ist, wenn du nicht weißt, dass sie krank ist, dann du fühlst dich gestört. Aber wenn du weißt, er ist krank, oder du weißt, es ist noch ein Kind, sein Körper ist nur zu groß, ja, dann weißt du, Alhamdulillah, okay, er ist noch ein Kind. Also musst du ein bisschen Geduld damit haben. Das heißt, du gehst mit der Situation ganz anders um. Das heißt, Wissen ist Grundvoraussetzung und das führt dazu, dass man mehr Geduld hat. Vielleicht sind deswegen die Älteren geduldiger als für die Jungen. Wie willst du auch aushalten, bevor du keine Kenntnis hast? Er sagte, Musa a.s., du wirst mich insha'Allah standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er ist der vorbildlichste Schüler, den man sich vorstellen kann. Denn nichts hält ihn auf. Okay, du hast mir gesagt, ich werde keine Geduld haben, trotzdem, ich werde es trotzdem versuchen. Ich werde trotzdem, insha'Allah, versuchen, Geduld zu haben und ich gebe nicht auf. Und ich werde auch versuchen, alle deinen Befehlen zu gehorchen. Ich werde versuchen, mich dir nicht zu widersetzen. Und das heißt, ich werde auch versuchen, mich an das zu halten, was mir zuwider ist. Weil du hast mir ja gesagt, es wird Dinge geben, die ich nicht verstehen kann. Ich werde auch versuchen, trotzdem Geduld zu haben. Wir werden sehen, Musa hat Geduld gehabt. Und er hat ist mit dem Weg eben weitergegangen. Tayyib. Dann sagte Al-Khadr, alayhi salam, O Moses, ich habe Wissen von Allah gelehrt bekommen, das du nicht hast. Und du hast Wissen von Allah bekommen, dass Allah dir gelehrt hat, dass ich nicht habe. Und dass diese Gleichstellung weist auch deutlich darauf, dass er ein Prophet war, der Propheten, nicht irgendein anderer Mensch. Denn genauso wie du Wissen hast, was ich nicht habe, ich habe auch Wissen, was du nicht hast. In einer Überlieferung heißt es auch sinngemäß, wieso willst du von mir etwas lernen? Du bist doch derjenige, der die Tora bekommen hat. Wie dem auch sei, lesen wir weiter. Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft hoffen, ich werde mich keinem deiner Befehle widersetzen. Er sagte, also das heißt Al-Khadr, a.s., wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich dir selbst gegenüber es zuerst erwähne. Und das ist ein Beweis dafür, dass ein Lehrer Bedingungen stellen darf. Will jemand von ihm was lernen? Er darf Bedingungen stellen. Genauso wie Al-Khadr hier diese Bedingungen gestellt hat. Und er hat gesagt, du kannst mir folgen, aber egal was passiert, frag mich nicht danach. Mach mir einfach nach, beziehungsweise geh mir einfach nach. Und erst wenn ich dir erkläre, warum es so ist, kannst du mich danach genauer fragen. Aber vorher, red mit mir nicht. Sondern, das wäre eine Art der Widersetzung. Da zogen sie beide los. Bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte, das heißt, er nahm eine Axt und ging zum Grund des Schiffes und schlug ein Loch in den Boden. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast dir eine grauenhafte Sache begangen. In einer anderen Lesart heißt es, لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا, damit seine Besatzung ertrinkt, du hast ja eine grauenvolle Sache gemacht. Und in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, sie beide liefen an der Küste des Meeres entlang. Sie hatten bei sich kein Schiff und dann kam ein Schiff an ihnen vorbei, Schiff oder auch Boot, Allahu a'lam. Und dann haben sie angesprochen, die Leute, dass sie doch mitnehmen sollten auf dem Schiff. Und sie erkannten Al-Khadr. Und sie nahmen sie beide. Und hier ist die Rede nicht mehr von Yusha. Das heißt, Yusha ist offensichtlich zurückgegangen zu seinen Leuten. Weil hier ist nur die Rede von zwei Personen, also Musa und Al-Khadr alayhi salatu wassalam. Sie haben sie beide auf ihr Schiff genommen, ohne von ihnen Geld zu nehmen. Und das weist darauf hin, dass Al-Khadir, alayhi salatu wassalam, bekannt war unter seinen Leuten. Und der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte nämlich, und Al-Khadir, liebe Geschwister, das ist das Wort, oder der Name Al-Khadir beinhaltet ja drei Buchstaben, Kha, Da'adad und Ra. Und das ist die gleiche Wortwurzel wie das Wort im Arabischen Akhdar. Akhdar heißt grün. Akhdar heißt grün. Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama sumya al-khadiru, innama sumya al-khadir, annahu jalasa ala farwatin bayda, fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wurde deswegen Khadir genannt, weil immer, wenn er sich an einen Ort hingesetzt hatte, an dem es keine Pflanzen gibt, ist plötzlich um ihn herum alles grün geworden. Und deswegen, er war ein gesegneter Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen kannst du sagen, Al-Khadir ist derjenige, durch den alles grün wird. Und natürlich von Allah azza wa jalla, nicht von ihm. Aber es ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala, das er ihm gegeben hat. Und deswegen kommt auch daher vielleicht der Grund, warum manche Leute sagen, Al-Khadir, als Musa ihn traf, sah er ihn an einer Gegend, wo es eben überall Pflanzen war und grün war, weil das ist der Name von ihm und das ist, was der Prophet gesagt hat in Sahih al-Bukhari. Tayyib. Sie waren auf dem Schiff und ich meine, wenn so ein gesegneter Mensch, kein Mensch wird von ihm Geld nehmen, oder? Weil er braucht ja nur mitkommen und egal was er macht, das ist gut für sie. Und deswegen der Hinweis darauf, dass ich nicht vergesse, wir wissen ja, dass er gleich ein Loch in den Boden machen wird. In der Geschichte ist nicht die Rede davon, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben. Wir hätten sich ja auch beschweren können bei ihm. Was machst du da? Wir nehmen dich kostenlos mit und machen unser Boot kaputt. Haben sie nicht gemacht. Also offensichtlich wussten sie, wer er ist. Aber das ist eine Sache von Iman, oder? Und deswegen eine der großen Lehren aus dieser Geschichte ist es ja gerade, dass die Dinge, die geschehen, Allah hat sie alle bestimmt. Und alles ist Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ob du die Sachen verstehst oder ob du die Sachen nicht verstehst. Es gibt Dinge, ja, die sind unglaublich. Die sind unglaublich, also kann man also fast im wahrsten Sinne, wir glauben an alles, was Allah gesagt hat und gemacht hat, ja. Aber ich meine unglaublich im Sinne von, dass wir nicht verstehen können, warum das so ist. Aber diese Geschichte ist eine Heilung für jedes Herz, das so Fragen stellt wie, warum gibt es Kriege in der Welt? Warum müssen Kinder darunter leiden? Du hast gleich ein Kind, das heftig leiden wird. Ja, werden wir gleich sehen, die Geschichte. Ich meine, ihr habt ja schon gelesen, schau mal. Auf jeden Fall, während sie auf dem Schiff waren, kam ein Vogel. Und dieser Vogel hat vom Meer was getrunken. Und daraufhin sagte Moses und Al-Khadir, sie beide beobachteten diesen Vogel. Dann sagte Al-Khadir zu Moses, O Moses, also sinngemäß, siehst du den Vogel, was er da vom Wasser getrunken hat? Sagte ja. Er sagte, das Wasser, das er mit seinem Schnabel getrunken hat, ist vergleichbar mit dem Wissen, was du und ich haben, im Vergleich zum Wissen, was Allah hat, subhanahu wa ta'ala. Ja. Er sagte, das Wissen, was du ich habe, und das, was du hast, ist im Vergleich zum Wissen Allahs so viel, wie dieser Vogel an Wasser aus diesem Meer getrunken hat. Danach ist Al-Khadir, alayhi salam, zu einem Brett, ihr wisst, des Schiffes aus Brettern zusammen gebastelt. Und er ist runtergegangen und hat eins rausgezogen. Hat ein Loch darin gemacht. Also manche erzählen, es war eine Axt, hat er genommen. Und hier heißt es, er hat einfach ein Brett einfach rausgerissen. Und kann ja auch sein, dass er beides gemacht hat. Sprich, das eine widerspricht er nicht dem anderen. Daraufhin sagte Moses zu ihm, die Leute haben dich kostenlos mitgenommen und du gehst zu ihrem Schiff und machst darin ein Loch, damit die Leute versinken. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, was hat er gemacht? Er hat ihm jetzt eine Frage gestellt, die er hätte nicht fragen dürfen. Das war sein Versprechen. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst können? Er, Musa, sagte, belange mich bitte nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Also die erste Entschuldigung, die Moses hatte, war, dass er vergessen hat. Okay? Und das ist ein Beweis, dass ein Mensch kann vergessen. Auch ein Prophet kann vergessen. Weil das ist die Bedeutung der Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Khadr hat ihm verziehen. Weil Allah azza wa jalla sogar er verzeiht, wenn man vergisst. Dann sollten wir als Menschen erst recht verzeihen. Da zogen sie weiter und der Prophet sagte, فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُسَى نِسْيَانًا. Das heißt, die erste Nachfrage, die Moses gemacht hat, war aus Vergesslichkeit. Dann sind sie weitergegangen und trafen auf Kinder, die am Spielen waren. Im Koran heißt es, sinngemäß übersetzt, da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Sie trafen Jungen, waren am Spielen. Al-Khadr hat einen von ihnen gegriffen und hat, wortwörtlich heißt es im Hadith, mit seiner Hand ihm den Kopf abgerissen. Wortwörtlich heißt, er hat ihm den Kopf abgemacht. Er hat ihn entweder geschlachtet oder abgezogen. Er hat ihn getötet. Einen Jungen, der noch nicht einmal reif war. Das heißt, er war noch nicht einmal baligh, sagt man auf Arabisch. Das heißt, er hat nicht einmal das Alter erreicht, wo man überhaupt sündigen kann. Das heißt, er war absolut sündenlos. Absolut reinen Herzens. Daraufhin sagte Musa alayhi salatu wassalam, hast du eine reine Seele getötet? Auf Arabisch ist Nafsan Zakiyatan oder Zakiyatan. Hast du eine reine Seele getötet? Und das nicht wegen einer anderen. Das heißt also, wenn es Wiedervergeltung gewesen wäre, hätte man es ja verstehen können. Wiedervergeltung bedeutet was? Dass wenn diese Seele, die er getötet hat, vorher jemand anderes getötet hatte, dann hätte man verstehen können, weil dann wäre es ja Seele um Seele. Weil das ist kein islamisch neues Gesetz, und das Gesetz ist schon tausende von Jahren. Aber das war nicht der Fall. Das war ein Unschuldiger. Der hatte gar keine Sünden. Selbst wenn er getötet hätte, dürfte man ihn nicht töten, weil er war nicht mal Bader. Anders übersetzt wie hier, hast du eine unschuldige Seele getötet und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere. Du hast ja eine verwerfliche Sache begangen. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra? Habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Er, Musa, sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Und wie es auch unten heißt, in der wortwörtlichen Übersetzung, du hast von mir aus bereits eine Entschuldigung erhalten. Du hast eine Entschuldigung von mir im Voraus. Wenn ich es nochmal mache, dann darfst du mit mir die Reise abbrechen. Das heißt, zum ersten Mal war es Vergesslichkeit. Beim zweiten Mal war es keine Vergesslichkeit mehr. Weil das Ereignis war noch gewaltiger und noch schlimmer. Zu sehen, wie jemand einen Menschen tötet, der nichts getan hat, das ist nicht zu begreifen. Außer, dass er sich sagt, er ist ein Prophet, der Propheten Allahs, und ich ergebe mich einfach dem, was er tut. Tayyib. Dann zogen sie beide weiter. bis sie, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Denn ein Gast hat das Recht, von den Leuten, wo er zu Gast ist, Essen zu verlangen. Hat Recht auf drei Tagen hat er das Recht, als Gast bewirtet zu werden. Aber die Leute anscheinend waren geizig und haben die Gäste nicht gut behandelt. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer. Also sie haben nichts zu essen bekommen. Und während sie sich aufhielten in der Stadt oder in dem Dorf, fanden sie eine Mauer, die einzustürzen drohte. Die war kurz vorm Einsturz. Und so richtete er sie auf. Er richtete sie auf, wie er hat einfach mit seiner Hand darüber gestrichen. Weil so heißt der Prophet, sagt er, قال الخضر بيده فأقامه. Das heißt, er hat nur mit seiner Hand eine Bewegung gemacht und schon war die Mauer wieder errichtet. Und auch hier ist wieder ein Hinweis, dass er einer der Propheten Allahs ist. Und gefährlich, wenn du das nicht sagst, dann kommen andere Leute und sagen, guck mal, ein Wali ist auch imstande, Wunder zu vollbringen. Und das ist eine Tür, die leider viel Übles mit sich bringt. Und unnötig, weil wenn du eine Waagschale hast und du machst die Argumente in die eine Waagschale und die anderen Argumente in die andere Waagschale und die eine Waagschale ist schwerer als die andere, dann nimmst du die Ansicht der Waagschale, die schwerer geworden ist. Kein Mensch behauptet, dass es in jeder Angelegenheit einen eindeutigen Text geben muss. Unsere Religion ist nicht so. Es muss in unserer Religion nicht in jedem Thema einen eindeutigen Text geben. Weil sonst wäre die Aufgabe der Gelehrten, wären die Gelehrten arbeitslos. Und dann gäbe es viel weniger Belohnung. Deswegen, es gehört zur Weisheit Allahs, dass es eben nicht zu jedem Thema einen klaren Beweis gibt. Gibt es nicht. Weil die Gelehrten, sie sollen sich die Mühe machen, den Ijtihad machen, die Wahrheit herauszufinden. Wenn sie es schaffen, dann kriegen sie doppelte Belohnung, einmal für die Anstrengung und einmal dafür, dass sie die Wahrheit herausgefunden haben. Und wenn sie sich geirrt haben, werden sie einmal dafür belohnt, dass sie sich Mühe gemacht haben und der Fehler, den sie gemacht haben, der wird ihnen vergeben. Okay? Deswegen gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen reicht es nicht als Argument zu sagen, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, ich habe das nicht aus eigenem Ermessen gemacht, ist kein deutlicher Beweis, dass der Prophet ist, deswegen sagen wir lieber, war ein Wali. Nein, das ist kein. Es ist ein Hinweis, plus ein zweiter Hinweis, plus ein dritter, wir haben jetzt mindestens fünf Hinweise erwähnt, wenn du sie alle in die Waagschale packst und schaust die andere Seite, dann hast du eine eindeutige Beschwichtigung, wie sagt man, der einen Waagschale gegenüber der anderen. طيب. Was hat Musa a.s. in diesem Moment gesagt, nachdem er die Mauer auferrichtet hat, obwohl sie beide nichts zu essen bekommen haben, sagt er, wenn du wolltest, hättest du doch von ihnen einen Lohn nehmen können. Also, das war offensichtlich eine Art Kritik. Es war offensichtlich eine Art Kritik, ein Vorwurf. Ja, wenn du wolltest, hättest du einen Lohn nehmen können. Wenn du Lohn genommen hättest, hätten wir uns was zu essen kaufen können, dann wären wir nicht in der Lage, wie wir jetzt sind. Okay? Aber wie dem auch sei, das ist nicht wichtig, wie das gemeint ist. Wichtig ist, diese Aussage war eine Art Tadel oder eine Art Infragestellung dessen, was er gemacht hat. Und das ist für uns entscheidend. Und dadurch hat er dann zum dritten Mal ich sage nicht sein Versprechen, weil er hat gesagt, inshallah. Er hat von Anfang an gesagt, inshallah.